wenn ich mir das so vorstelle, dann denke ich mir auch so, oh Gott, den würdest du einen Tag ertragen. So für einen One-Night-Stand, richtig geil. Aber danach war es dann, was ist dann auch, ne? Also.
Licht aus, Spot an. Und willkommen bei Sapphire Spotlight, dem Podcast für Buchmarketing, Branchentalk und Geschichten aus der Buchbubble. Moderiert von Autorin und Gründerin Safira White.
Dann heiße ich euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sapphire Spotlight. Ich bin sehr aufgeregt tatsächlich, weil wir haben heute eine Special-Folge mit einigen Gästen. Und zwar reden wir über das Thema Obsession mit Bookboyfriends. Ein Thema, womit sehr viele von euch schon in Kontakt gekommen sind. Und dafür habe ich mir die liebe Mira und die Theresa geschnappt. Und wir werden das Thema heute einmal komplett von vorne bis hinten durchgehen, aufdröseln, versuchen zu verstehen, woher unsere Obsession kommt für die Bookboyfriends und vor allem auch, wie diese Obsession den Markt sowohl im Buchbereich als auch im Filmbereich verändert. Mögt ihr zwei euch einmal ganz kurz vorstellen, damit die Zuhörer wissen, wer ihr seid? Vielleicht magst du anfangen, Mira?
Ja, super gerne. Hi, ich bin Mira oder auf TikTok, Instagram oder überall, wo sonst noch, unter Mira X Reads zu finden. Ich bin 24 und studiere und ich lese eigentlich alles außer Thriller. Ja.
Theresa?
Ich bin die Therese Sorneritz. Ich bin freiberufliche Autorin und auch Sprachdienstleisterin und studiere nebenbei noch Germanistik. Und in der Buchbranche bin ich so eher im Dark Romance und Dark Romantasy Bereich unterwegs.
Sehr cool. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Und ich starte direkt mal mit der Frage, wer ist denn so euer größter Bookboyfriend?
Oh, schwierig. Da gibt es viele.
Nicht für einen entscheidend. Wir können ja mal ganz kurz festhalten, die das Wort Bookboyfriend gar nicht kennen. Bookboyfriend beschreibt eigentlich nur einen Typen in Büchern, den wir extrem gut finden. Und von dem wir uns wünschen, dass es unser Freund wäre in gewisser Weise, also in gewissen Fantasien schon. Und wir crushen einfach auf ihn.
Häufig ja auch der Love Interest eigentlich.
Genau, aber der Love Interest aus den Büchern.
Also ich würde sagen, ich nehme jetzt einfach mal den der most recent, den ich gelesen habe, der mir in den Kopf kommt. Und zwar ist das aus Out on a Limb von Hannah Boehmen Young, wenn ich jetzt den Namen richtig ausgesprochen habe von ihr. Bo heißt der Mann, der ist also mein absoluter Traummann. Ich würde den gerne mal in mein echtes Leben copy-pasten. Dann wäre ich sehr zufrieden.
Das muss ich mir merken. Rein copy-pasten, das muss ich mir merken. Theresa, wer ist es bei dir?
Puh, mir fällt das total schwer, weil ich lese ja hauptsächlich Dark Romance. Und ich muss sagen, bei diesen ganzen Dark Romance-Männern denke ich mir immer so, puh, ich weiß nicht, ob ich irgendjemanden von denen als Boyfriend haben möchte. Meistens nicht. Aber eher so, ich finde, im englischen Romantasy-Bereich gibt es richtig gute Book-Boyfriends. Wie zum Beispiel bei der Jennifer L. Armentrout. Die hat Dark Elements geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ist total oft übersetzt worden und so. Und da gibt es den Astaroth, denn man nennt ihn eben Roth, ist ein Dämon und eben der Love Interest. Und wirklich, ich habe die Geschichte, glaube ich, das erste Mal 2018 gelesen. Und ich denke heute noch an ihn.
Oh, das kenne ich sehr gut. Ich habe 2019 angefangen zu lesen und ich habe angefangen mit Save Me.
Oh, so schön.
Und es war leider James Beaufort, der mich dann damals um den Finger gewickelt hat und es bis heute immer noch tut. Deswegen, ich kann mich da anschließen mit dem Namen James Beaufort. Wobei ich sagen muss, dass James Hunter aus Love Me, Love Me, gerade was den Film angeht, sehr viel Konkurrenz gemacht hat. Also der ist schon... Oh, ich habe ihn geliebt. Wirklich. Mein ganzer Feed ist voll mit James Hunter-Edits.
Oh mein Gott, ja, ich habe auch, weißt du, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe auch so ein Edit angezeigt. Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe ein Edit angezeigt bekommen und habe dieses Edit jetzt schon dreimal geschaut, weil ich es so gut fand. Ich denke mir immer so, den Film muss ich jetzt mal gucken.
Ja, also dieser Film ist Enemies to Lovers vom Feinsten.
Oh, wie geil.
Also wirklich, vor allem sie heißt ja auch White mit Nachnamen. Mhm. Es gibt eine Szene, wo sie im Regen rausrennt und er hinterher rennt und ganz laut White ruft. Und ich weiß noch, ich habe das meiner Freundin geschickt und schrieb nur so dazu, siehst du, er ruft sogar schon nach mir. Dazu. Und ich so verknallt war. Also ich habe mich wie so ein Teenie gefühlt. Also das habe ich tatsächlich, ich hatte das damals bei Hard and Scott gehabt. Aber da war ich auch, wie alt war ich da? 16, 17 so um den Dreh, wenn nicht sogar noch jünger. Als das rauskam. Und seit neuestem sind es tatsächlich nur noch James Beaufort und James Hunter. James und James.
Also wenn wir so von, ich nenne es mal so, den ersten Book-Boyfriends reden, dann ist es bei mir auf jeden Fall Diane aus Behind Me oder auf Wattpad bekannt, Behind the Screen von Nina Schilling. Das kennt wahrscheinlich keiner.
Das kenne ich vom Hören her tatsächlich.
Absolute Empfehlung, dieses Buch. Ich lese das einmal im Jahr. Seit ich 14 bin, glaube ich.
Ach, crazy. Also ich glaube, jeder hat so ein Buch, das man so immer wieder liest. Seit du 14 bist, crazy.
Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich meine, Nina und ich sind gleich alt, glaube ich. Oder sie ist noch mal ein Jahr älter oder jünger. Und sie hat angefangen, dieses Buch auf Wattpad zu veröffentlichen, als ich in der 7. oder 8. Klasse war. Das ist lang her.
Krass. Das ist echt lang her.
Ja, und seitdem lese ich das einmal im Jahr. Jetzt natürlich als Buch. Früher habe ich es einmal im Jahr auf Wattpad gelesen. Ich kenne es schon, ich kann schon fast cool mitsprechen.
Oh, cool, ja. Bei mir ist es tatsächlich A Wish for Us von Tilly Cole. Ich liebe Cromwell auch in dem Buch, also auch The Love Interest. Und das ist somit mein Lieblingsbuch, was auch so einmal im Jahr gelesen wird, auf Englisch, auf Deutsch. Komplett einmal durch. Ja. Wenn ihr mal so an eure Bookboyfriends denkt, was glaubt ihr, macht denn den Unterschied zwischen einem Lieblingscharakter und wirklich einem Bookboyfriend aus?
Also jetzt Lieblingscharakter muss schon auch zum Vergleich jetzt männlich sein, oder?
Zum Vergleich, ja.
Okay.
Ich meine, wir können natürlich auch auf die weiblichen Charaktere crushen, denn wir wollen jetzt natürlich nichts ausschließen, aber wir bleiben jetzt einfach mal hier bei den Männern gerade.
Ich finde besonders bei so Büchern, wo so Duo-Perspektive ist, glaube ich, dass es viel ist, dass man hinter die Fassade schauen kann von den Protagonisten zu den Nebencharakteren zum Beispiel. Und ich finde immer genau dann, wenn ich sehr viel verstehe und sehr viel relaten kann, dann ist es für mich eher der Bookboyfriend, als dass ich nur sympathisiere. Irgendwie. Und wenn ich ihn natürlich einfach von wie er ist, toll finde.
Theresa, wie ist bei dir?
Boah, also ich finde so, Lieblingscharakter kann meiner Meinung nach auch der Bösewicht sein. Und ich muss sagen, so hin und wieder mag ich in Büchern oder Filmen jetzt auch besonders den Bösewicht, auch wenn ich jetzt nicht wirklich zu ihm halte und mir denke so, okay, nee, die Geschichte muss natürlich gut ausgehen. Aber irgendwie liebt man ihn ja trotzdem. Das ging mir so in Die Rote Königin. Kennt ihr das? Ich bin mir gerade nicht...
Das hätte ich gar nicht.
Nee, ist ein Romantasy-Buch. Und da ist auch so, es sind eben zwei Brüder. Einer ist der Gute, einer ist der Böse. Und ich habe den Bösen so, so sehr geliebt. Ich bin am Ende aber... Es wird eher so aufgezogen, dass er der Gute ist und so der Zurückhaltende und eher so Goldie-Vibes hat. Und dann am Ende zerstört er einfach alles. Aber ich habe ihn halt trotzdem sehr, sehr geliebt. Aber er ist halt kein Bookboyfriend. Deswegen, sein Bruder war es dann. Sein Bruder, der ist ein richtig guter dann gewesen. Aber deswegen, so Lieblingscharakter muss jetzt nicht unbedingt immer, ja, wie soll ich sagen, der Love Interest sein. Es kann einfach auch eine Person sein, deren Handeln man gern verfolgt, würde ich so sagen.
Vielleicht kommt da auch deine Liebe zu Dark Romance und Dark Romantasy ein bisschen raus, dass du eher den Bösewicht magst.
Ja, das stimmt. Das kann schon wirklich sein.
Ja, ja. Weil ich sagen muss, wir haben ja auch in der Dark Romance sehr schöne Bookboyfriends, ne? Also da haben wir eine breite Auswahl, aus der wir wählen können.
An den nicht ganz so toxischen Männern, die ein bisschen weniger sind als die anderen.
Mehr oder weniger. Ich glaube auch, dass viele von den Bookboyfriends, auf die wir crushen insgeheim, dass wir die im realen Leben gar nicht so toll finden.
Nee, das denke ich mir bei den meisten.
Also ich glaube, wenn ich mir das so vorstelle, dann denke ich mir auch so, oh Gott, den willst du einen Tag ertragen. So für einen One-Night-Stand, richtig geil. Aber danach war es dann, was ist dann auch, ne? Also
ja, ich denke mir immer dasselbe bei den Dark Romance Book Boyfriends, wenn man sie eben so nennen kann.
Ja.
So, ich denke mir so, ich könnte dieses Drama in mein Leben nicht einbauen. So, ich habe Jobs, ich habe ein Studium, ich habe keine Zeit für sowas. Also in der Fantasie finde ich es dann eigentlich wieder gut.
Das habe ich häufig, dieses, also was du angesprochen hast, mit dem nicht ertragen können, häufig bei Büchern, wo so der Trope rich x poor ist. Also ich persönlich kann nicht damit umgehen, wenn da so ein Typ ist, der mir praktisch sein Geld und das, was er hat, einfach so in den Arsch schieben will, um mich zu kriegen.
Liebe ich. Liebe ich total.
So lesen finde ich super, aber so in echt... Nee, ich weiß nicht, ob ich damit umgehen könnte.
Also definiere, dass man das in den Arsch schiebt. Also ist natürlich, er gibt natürlich an mit seinem Geld.
Nee, ich meine jetzt dann, also
und
zum Beispiel...
er ermöglicht ihr dann eher sehr viel.
Ja, ja, nee, ich meine jetzt zum Beispiel sowas wie, wir leben zusammen, ganz normaler Alltag und ich darf nichts bezahlen. Also zum Beispiel, dass halt, wenn man zusammen wohnt, die Miete nicht aufgeteilt wird oder irgendwie sowas. Weißt du, dieses, er will einfach auf Zwang mein Leben durchfinanzieren. Sowas meine ich.
Ja gut, nee, das ist nicht so geil. Aber generell so diese reichen, arroganten Arschlöcher, so die Millionärssöhne oder die Unternehmer, das, doch, das finde ich super. Doch, ich wollte gerade sagen, vernünftig wäre es zu sagen, nee, findest du nicht gut, aber dann würde ich lügen. Nee, warum glaubt ihr denn, sind es oft die Bad Boys? Also es gibt ja auch Good Boys und ja, auch die werden gehypt, aber nicht so wie die Bad Boys. Das ist nochmal so eine ganz andere Schiene. Was glaubt ihr, warum es ausgerechnet die Bad Boys sind, die gerade so auf Bookstagram, BookTok so beliebt sind?
Ich glaube, weil sie herausfordernd sind. Sie machen es einem nicht, ich sage jetzt einfach mal, sie machen es einem nicht einfach. Sie sind kein offenes Buch, sie legen dir nicht ihr Leben, ihr Herz, ihre Seele zu Füßen. Sondern die sind noch ein bisschen geheimnisvoll und man muss erstmal so ein bisschen, es dauert erstmal ein bisschen, bis man so hinter die Fassade gucken kann, so, bis man so checkt, okay, so ist er drauf oder so ist er nicht drauf.
Ja, total, ich würde auch da total zustimmen, beziehungsweise auch mit dieser, wie soll ich sagen, dieser Einstellung, so, I can fix him, so, er ist irgendwie so der broken hero und hat so diese kalte Fassade, aber er braucht nur das richtige Mädchen, damit die dann bröckelt. Und ich finde, das kann eigentlich dann, ja, ist irgendwie romantischer als eine stinknormale Romance, wenn ich das jetzt so sagen kann.
Ja, ich glaube, also wenn ich für mich sprechen kann, bei mir ist es oft dieses Prickeln. Ne? Oft haben wir im Bad Boy-Bereich auch Enemies to Lovers. Und ich finde, da gibt es so eine prickelnde Anziehung, so eine richtig verbotene Anziehung zwischen den beiden, so einen ganz bestimmten Vibe, den es nirgendwo anders gibt. Und nachdem man sich, oder ich zumindest, mich insgeheim auch sehne, zumindest in der Fantasie, das mal auszuleben, ich glaube, das spielt da sehr viel mit rein, oder? Was meint ihr?
Ja, kann ich mir schon vorstellen. Geht ja so ein bisschen mit dem, was wir schon gesagt haben, einher, ja. Diese Spannung und dieses Geheimnisvolle.
Mhm.
Ja, vielleicht auch oft Dinge, die man im realen Leben gar nicht so hat, beziehungsweise eher so hinten anstellt. Ja, weil oft wünscht man sich natürlich keinen Bad Boy im echten Leben, ne, weil man möchte natürlich jemanden haben, der einen ja erstmal gut behandelt, ne, in Anführungszeichen, auch wenn der Bad Boy sie ja in gewisser Weise auch gut behandelt, zumindest am Ende der Geschichte meistens. Aber wir wünschen uns in der Regel keinen Bad Boy im echten Leben, oder?
Ja, nee, ich glaube, es ist eher so eine Art von Escapism. So, ja. Ich glaube, so jede Frau hat schon mal schlechte Erfahrungen gemacht mit Männern. Und dann hast du halt diese Bücher, wo ein Mann ist, der so fixiert auf eine Frau ist und wirklich alles für sie tun würde, so touch her and die tropes und so. Und ich glaube, das finden viele anziehend.
Glaube ich auch, ja. Dass das eine große Rolle da spielt. Würdet ihr sagen, dass so eine Obsession zu Book Boyfriends auch in gewisser Weise toxisch sein kann?
Ja.
Also gerade, wenn das so künstlich hochgehypt wird durch Social Media. Also wir sehen es ja in den ganzen Edits. Jetzt nicht nur im Buchbereich, sondern auch gerade im Filmbereich. Ne? Wenn wir jetzt mal, ne, James Beaufort jetzt zum Beispiel mal, ne, anführen. Ich sehe so viele Edits, wo James dermaßen vergöttert wird und wie er auch durch Zusammenschnitte, durch Musik und durch Filter so richtig krass wie der Traumboy dargestellt wird. Oder halt eben wie so ein Traum-Bad-Boy. Glaubt ihr, dass das toxisch sein kann, wenn man das sieht oder da auch auf diesen Zug mit aufspringt?
Ja, zu 100%. Also besonders so ein Charakter wie James Beaufort, der jetzt nun wirklich in vielen Dingen viele Fehler macht, ohne dich jetzt angreifen zu wollen. Deshalb, also wenn man halt zu obsessiv bei so einem Charakter ist, finde ich das schon sehr schwierig, besonders weil, auch wenn man es vielleicht nicht bewusst macht, aber man übernimmt halt die gewisse Ideale, die man unterbewusst halt dann vielleicht auch so ein bisschen so sucht in Männern im echten Leben, sage ich mal.
Ja, ich glaube, damals hatten wir es ganz häufig auch mit Hardin Scott, ne, ihr habe ich ja eben schon angesprochen, als wir kurz geredet haben, nämlich das ganze After-Passion-Thema. Das war ja so das erste große Ding, was so richtig mit einem Bad Boy bekannt geworden ist, ne, zumindest in unserer Altersgruppe, wo der Typ auch mal, ne, ein bisschen jünger ist. Und da war das ja auch so, dass ganz viele Leute sich das total schön geredet haben, ihn auch romantisiert haben. Ich am Anfang zugegebenermaßen teilweise auch. Ne? Da war ich so als 16-jähriges Mädchen, dachte mir, boah, der ist richtig hot. Finde ich toll. Ne? Aber man denkt da natürlich gar nicht dran, was das unterbewusst mit einem macht. Ne? Weil das, was da passiert ist, natürlich ist das toxisch gewesen. Das ist, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und ich habe das Gefühl, dass dadurch auch einfach unterbewusst falsche Ideale gepflanzt werden. Na, auch wenn man das gar nicht so mitbekommt, aber je länger man das auf Social Media sieht, je öfter man sich diesen Mann dann auch vorstellt oder auch generell diese Männer, ne, wir sind ja meistens, oder was ist wir, die Bookboyfriends sind ja auch meistens in Mehrzahl, also wir haben nie nur einen, den wir gut finden, es sind immer mehr. Und ich glaube, je öfter man sich dem verschreibt oder sich auch freiwillig diesen Männern hingibt in den Fantasien, desto mehr geht das unterbewusst irgendwie rein, desto mehr fixiert man sich auch auf genau das.
Ja, ich würde dir da auch zustimmen, weil ich musste halt immer daran denken, wenn es jetzt, also tut mir halt wieder in dieses Dark Romance-Ding reinzurutschen, aber es lesen ja doch sehr viele junge Mädchen auch schon Dark Romance. Und da denke ich dann halt an so Geschichten wie Haunting Adeline, wo dann die 14-Jährigen sagen, ja, Satan Meadows ist so ein Book-Boyfriend und ich hätte ihn auch so gerne in real life. Und ich denke mir nur so, nee, Girl, hättest du nicht. Das finde ich, ja, sehr, sehr problematisch. So, wenn du es dir nur vorstellst, so in der Fantasie, würde ich sagen, so, okay, dann ist eben nur Fantasie, aber ich weiß eben, dass sehr viele Menschen so Fantasie vom echten Leben nicht unterscheiden können. Und ich denke mir auch, dass da dann vielleicht besonders junge Mädchen in schlechte Beziehungen abrutschen können, weil sie eben dann so ein Fehlverhalten eben entschuldigen, weil es eben ihre Book-Boyfriends ja auch so sind. Und da in den Büchern geht ja dann auch immer alles am Ende gut aus, aber so ist es dann halt in echt nicht.
Ja, definitiv. Also ich kann nur sagen, man kann es als junge Frau oder auch als junges Mädchen gar nicht richtig trennen. Und auch wenn man denkt, man kann es trennen, also ich kann nicht für alle sprechen, aber bei vielen, glaube ich, ist es so, sie glauben, sie können es trennen, aber sie können es nicht trennen. Ich spreche aus eigener Erfahrung, auch ich, wie gesagt, ich war damals relativ jung, als dieses ganze After-Passion-Thema anfing. Und ich dachte für mich, man hat ja mitbekommen, alle haben davor gewarnt, das ist eine toxische Beziehung. Ich habe das ausgeblendet, diese kritischen Stimmen gegenüber Hardin Scott. Ich wollte die gar nicht hören, weil ich mir dachte, ach, ich finde den so toll. Ich hatte wie so eine rosarote Brille auf und man hat das gar nicht wahrgenommen. Und ich habe mir auch gedacht, ach, ich weiß ja, dass das toxisch ist und dass es nicht so, ja, nicht so prickelnd ist als Vorbild etc. Und trotzdem ist das unterbewusst irgendwie bei mir hängen geblieben. Und erst so mit den Jahren habe ich dann rückblickend festgestellt, wie naiv ich da rangegangen bin an diese ganze Sache. Ne? Und warum auch nicht? Ne? Niemand sagt ja, wie es besser funktioniert. Ne? Man sieht als junges Mädchen diese Filme oder auch diese Bücher liest man. Und da sagt einem vorher keiner, übrigens, pass mal bitte auf. Man wirft sich da einfach rein, wenn man es irgendwo gesehen hat und man denkt, man kommt damit klar. Aber in gewisser Weise hinterlässt sowas immer Spuren. Und oft ist es dann so, dass man mit der Zeit das versteht. Manchmal passiert es aber, glaube ich, nicht. Und dann kann es sehr schnell vorkommen, dass man dann natürlich auch im realen Leben nach genau diesen Dingen Ausschau hält, die eigentlich eine wandelnde Red Flag sind. Aber man sich das so romantisiert, dass man das gar nicht feststellen kann. Und wenn, dann erst, wenn es zu spät ist.
Ich bin mir nicht ganz sicher, wann Dark Romans so als Bücher rauskam, wann das war, weil das habe ich gar nicht so bewusst immer mitbekommen. Aber ich habe ja schon so Bücher, wie heute Dark Romans sind, auf Wattpad gelesen. Also ich war ja ein absoluter Wattpad-Reader, wo ja auch die After-Reihe herkommt, als Beispiel. Und die App habe ich, seitdem ich 12 bin, glaube ich, auf dem Handy. Und da habe ich das schon gelesen. Und wenn ich jetzt so daran zurückdenke, also reflektiert war da gar nichts. Nicht von den Autoren, nicht von den Kommentaren. Weil man konnte bei Wattpad ja, kann man ja kommentieren. Und auch von mir nicht. Ich finde, ganz anderes Thema. Auch ich bin absolut für eine Altersbeschränkung bei Dark Romans.
Ja,
ich
total. Auch. Mhm.
Genau wie bei Filmen.
100%.
Ich bin da auch für absolute Ausweiskontrollen bei Buchhandlungen, aber es ist, glaube ich, ein ganz anderes Fass, was wir jetzt aufmachen würden. Deshalb, also ich glaube, dass diese toxischen Konstellationen und Charaktereigenschaften einfach irgendwie in dieses Genre gehören. Ich kann sie mir da nicht wegdenken, noch nie.
Es ist ja auch Teil dieses ganzen Konzepts.
Ja, auf jeden Fall.
Also Dark Romans oder auch generell diese ganze Bad Boy-Thematik, die basiert ja darauf, dass Sehnsüchte befriedigt werden, die sonst nicht befriedigt werden. Also wie viele von uns haben im Alltag irgendwo mal dunkle Fantasien, egal in welche Richtung, man sich denkt, oh, das wäre jetzt aber schon irgendwie geil mal. Ne? Und oft sind es Dinge, die wir gar nicht aussprechen wollen. Ne? Es ist ja nichts Schlimmes natürlich, aber oft gerade durch die Gesellschaft geprägt, wollen wir Frauen das dann nicht so zugeben, ne? Dass wir sowas extrem cool finden. Und diese du hast eben schon diese Escapism angesprochen, dass man natürlich flüchten möchte in die Bücher. Und dort können wir all diese dunklen Sehnsüchte, dieses dunkle Verlangen, können wir ausleben da drin. Und niemand verurteilt uns dafür. Ich glaube, das ist der Reiz.
Denk mal an 50 Shades of Grey.
Ja, wobei das zugehendermaßen, ich glaube, gar nicht mal so krass ist im Vergleich zu dem, was wir heute alles lesen.
Das stimmt. Auf gar keinen Fall, aber die Bücher, wann kamen die raus? Vor 10 Jahren, 12 Jahren?
Ja, also ja. Für damals war das
also
echt krass.
Also, ich erinnere mich noch daran, meine Mutter hat die gekauft und ich wollte die dann auch lesen, weil, ne, das, ich durfte immer die Bücher von meiner Mutter lesen. Und dann hat die mir die ist praktisch im Hechtsprung auf mich draufgesprungen und hat mir die Bücher weggenommen. Und ich habe das gar nicht verstanden, weil da ist doch nur eine Blume auf dem Cover gewesen.
Ja, oh Gott.
Ne? Die ganz alten Cover, die haben ja diese, was sind das, Lilien oder so da drauf? Ich weiß auch nicht. Und ich habe das gar nicht verstanden. Weil, sagen wir mal so, ich habe ja schon Wattpad gelesen. Was anderes war ja auch nicht. Aber der große gesellschaftliche Aufschrei zu 50 Shades, der ist ja, also das ist ja heute...
Ja.
Das ist ja nichts dagegen, was in meinem Bücherregal steht. Siehe Hunting Adeline, Dark Castle, die Dark Castle-Reihe oder auch die Bücher von Neva Altach, die Perfectly Imperfect-Reihe.
Ja, das entwickelt sich alles weiter. Es wird immer härter, immer dunkler, habe ich das Gefühl.
Ja, immer extremer. Mir kommt auch vor, dass die Autoren immer versuchen, sich so gegenseitig zu überbieten. So, wer kann den furchtbarsten Mann schreiben?
Ja, und wenn es nicht schlimmer geht, dann packt man halt nochmal den 6. dazu bei Reverse Harem.
Ja.
Weil ich mich immer frage, wie willst du einen 6. dazu packen? Also ich habe ja auch mal eine Dark Reverse Harem-Reihe geschrieben und ich hatte 4 Jungs. Ich hatte echt Mühe, die an den weiblichen Körper unterzubringen, alle gleichzeitig. Also ich habe Respekt, wenn das eine Autorin schafft, da 6 Männer gleichzeitig unterzubringen.
Da kannst du ja fast nur einen Voyeuristen dazu schreiben.
Gott. Wir driften ganz.
Sollen wir weitermachen mit der ganzen Richtung? Themawechsel.
Ich wusste, dass das heute nichts Seriöses wird. Das wusste ich im Vorhinein schon. Dann habe ich eben angefangen, dachte mir, komm, wir können ja mal ein paar seriöse Fragen einwerfen. Und das funktioniert ja absolut. Das ist okay. Nee. Bei der Folge ist das okay, bei uns, dürfen wir das. Ich wollte noch.
Ja, bei uns zu Hause sagt man immer, dat jeweilke, ne?
Ja, ich wollte noch eben was sagen, und zwar zu der Entwicklung auch von den Bookboyfriends. Also, wir können ja mal Christian Grey nehmen, ne? Einfach mal so als erster Bookboyfriend, den es mal so jemals gefühlt gab. Und angefangen bei ihm, da ist, glaube ich, so diese Bad Boy-Thematik so erstmal richtig aufgekommen. Ich glaube, das war so der Auslöser für diese Bad Boy, diesen Bad Boy-Vibe, ne, der dann auch gekommen ist in die Bücher.
Und dieses I can change him. I can fix him.
Ja, ja, das ist alles.
Anna ist doch OG.
Alles dadurch, Mensch, Christian. Alles durch dich. Meine Güte. Wobei ich sagen musste, ich mochte den gar nicht.
Ich auch nicht. Gar nicht mein Vibe.
Nee, ich mochte Fifty Shades of Grey, war auch überhaupt total nicht meins, muss ich sagen.
Da sind wir uns einig.
Also
schön.
Ich gucke die Filme schön. Häufig, wenn ich was zum Lachen brauche.
Ja.
Dann gucke ich mir die Filme an.
Kann ich verstehen. Die Filme haben gute Musik, muss ich sagen. Ich mache es meist für die Musik.
Ja, das stimmt.
Ja. Was ich eben sagen wollte, so jetzt schaffe ich es endlich, die Frage zu stellen. Wenn wir mal so diese Entwicklung beobachten, ne? Was glaubt ihr, was da so ausschlaggebende Punkte sind, wieso das in der Gesellschaft auch immer normaler wird, dass wir eben diese Bad Boys so lieben? Ne, weil anfangs, wir hatten halt wirklich wenig Filme, ne, und auch wenig Bücher, die diese Bad Boy oder auch Dark Romance oder generell dieses dunkle Verlangen thematisiert haben oder auch Richtung Romance gegangen sind, ne, was den Bereich angeht. Und heute, also gerade auch in den letzten Jahren, ich muss sagen, gerade auch die Filmindustrie hat sich extrem verändert, finde ich, weil wir immer mehr Buchverfilmungen haben. Und ich glaube, je mehr diese Obsession zu den Bookboyfriends auch online stattfindet, je mehr das hochgehypt wird durch die Leser, desto mehr ist die Filmindustrie darauf aufmerksam geworden, hat sich gedacht, boah, das ist ja irgendwie cool, den Hype wollen wir ja mitnehmen, ne, für unsere Filme, für unsere Werke. Also holen wir uns Bücher, die sowieso schon gehypt werden, und verfilmen die dann. Ja, weil ich merke das, ich als ultimatives Bad Boy Fangirl, also mir egal, dass ich 22 bin, ich sitze da, als wäre ich 16 und himmel diese Jungs an, das ist mir so egal. Gerade so, wenn ich an Love Me denke oder hier Maxton Hall oder hier Finding Her Edge, auch ganz aktuell gerade. Das sind alles so Bad Boys, die ich richtig gut finde und die auf Buchvorlagen basieren. Und genau das ist eigentlich die Entwicklung, die ich mir in den letzten Jahren immer gewünscht habe. Weil wir hatten viel zu wenig Bad Boys, fand ich. Und wenn wir Bad Boys hatten, hatten wir immer nur dieses Klischee, mit sie ist das schüchterne Mädchen, er ist der King der Schule, er spielt noch Football, er ist Quarterback, hat dann noch Druck von seinem Vater und dann, ne, Enemies to Lovers so ein bisschen hin und her gemischt und das war's. Ne, das war so.
Und
das,
sie nimmt die Brille ab und ist plötzlich die Schönste,
genau,
der Schule.
Genau, ja, das hatten wir ganz häufig. Und diese Entwicklung auch, dass die, dass sich auch die Branche weiterentwickelt. Ich muss sagen, bei all dem Negativen, was wir jetzt gerade auch besprochen haben, ich finde das hervorragend, dass die Filmindustrie oder auch generell die Branchen offener werden für unsere Wünsche, für das, was wir uns als Leserinnen und auch Leser wünschen.
Ich glaube, das kommt daher, dass viele Frauen sich jetzt auch endlich mal trauen, laut zu sagen, was sie denn gut finden an Büchern, was sie gut finden in Filmen, was sie gerne gucken, was sie gerne lesen. Also dass halt langsam diese Stimmen, die man immer so, ja, man kennt das ja, man trifft sich mit 5 Freundinnen und dann sitzt man zusammen und dann quatscht man über alles. Und genau das wird jetzt halt laut, wie hier der Podcast oder andere Podcasts oder BookTok, Bookstagram, überall, da wird's halt laut seit ein paar Jahren auf der ganzen Welt. Weil es ist ja nicht nur in Deutschland oder Amerika so. Gibt ja super, in allen Ländern gibt es Bookfluencer. Und ich glaube, erst seitdem das so groß ist und die Stimmen laut werden, wird das halt auch adaptiert und übernommen und ja, umgesetzt. Würde ich jetzt einfach, also das ist so mein Guess, den ich dazu habe.
Ja, ich glaube, die Filmindustrie, einfach um jetzt mal bei Filmen zu bleiben, aber auch die Filmmacher, ja, die versuchen zwar immer, den Nerv der Zeit zu treffen oder halt den Nerv der Zuschauer, aber ich glaube, sie wussten lange Zeit gar nicht, was der Nerv ist, gerade bei uns, bei unserer Zielgruppe, ne? Und wenn du so drinsteckst bei uns, na klar, wir würden sagen, ja, wir wollen Bad Boys haben. Ne? Ganz klar. Aber die da oben, die wissen das überhaupt nicht. Und ich glaube jetzt erst, seit es so groß geworden ist, wie du schon gesagt hast, Mira, über BookTok, über Instagram, auch auf der ganzen Welt, seitdem checken die Leute erst, was wir eigentlich wirklich haben wollen.
Und
man sieht ja, es funktioniert.
Und ich glaube auch, dass es daher kommt, dass unser Alter, also ich glaube, ich bin mir gerade nicht sicher, ich bin die Älteste in dieser Runde hier, bin Mitte 20, mein Alter fängt jetzt an zu arbeiten, kommt genau in dieser Industrie jetzt an langsam und fängt auch langsam an, Inputs zu geben.
Ja.
Könnte ich mir vorstellen.
Ja, das stimmt, das ist ein echt guter Punkt.
So ein Generationenwechsel in den...
Ja.
Man sieht das ja auch, wenn man sich jetzt, also ich weiß nicht, ob ihr euch damit mal beschäftigt habt, wenn man sich mal Regisseure anschaut, die werden immer jünger.
Ja.
Es gibt jetzt halt wenig Ü60, Ü50, die sind jetzt alle eher so 40, zwischen 40 und 30 häufig. Und ich glaube, die sind näher dran und versuchen auch mehr halt das zu treffen, was halt ja aktuell so im Hype ist, wollen halt auf diesen Hype-Train aufspringen.
Ja, aber das kann ich bestätigen, also jetzt nicht im Regisseurbereich, aber ich spreche auch mit sehr vielen Medienvertretern, Branchenvertretern und auch generell Geschäftsleuten in der Buchbranche und da merke ich das, wenn ich auch gerade mit älteren Leuten rede, die sind da teilweise total offen, was ich sage, weil ich halt oder auch jetzt andere junge Leute einen anderen Blickwinkel auf die ganzen Sachen haben, weil ich so eine frische Perspektive da reinbringe. Und die interessieren sich total dafür, was die jungen Leute eigentlich wollen. Das finde ich immer so.
Ja, weil die cool. Jungen Leute eben auch das Publikum sind.
Ja,
ich weiß
ja.
nicht, ob ihr den Artikel gelesen habt. Ich weiß nicht, in welcher Zeitung der war. So dass die Buchbranche eben von den jungen Leuten und von BookTok gerettet wird. Weil so Lesen ist ja richtig weit nach unten gesunken. Also es haben gar nicht mehr so viele Leute gelesen wie zuvor. Aber erst durch BookTok und eben durch unsere Generation hat das wieder so einen Aufschwung bekommen. Und ich glaube, deswegen würde ich dann auch sagen, ja, die haben jetzt einfach ihre Chance gesehen. Und ja, ist halt eine Cash-Cow, muss ich sagen. Die melken sie halt jetzt, bis die nichts mehr geben wird.
Soll einer mal sagen, Gen Z wäre zu nix fähig.
Ja.
Ich glaube, wir sind tatsächlich zu sehr viel fähig.
Glaube ich auch.
Also, ich glaube, dass wenn wir weiter so machen, wie wir jetzt machen, dann, ich glaube, dass da kann auch richtig viel passieren. In vielen Bereichen. Also, jetzt wird's deep, nicht nur in Buch, sondern auch Politik, Wirtschaft, Kultur, alles halt.
Ja, wir haben auch einfach eine andere Herangehensweise an gewisse Dinge. Also, das merke ich zum Beispiel aus Unternehmerperspektive. Ich habe mit 19 gegründet und bin jetzt 22. Und allein in diesen paar Jahren, ich habe die Dinge schon anders gemacht. Also ich bin mit einer ganz anderen Herangehensweise an so eine Unternehmensgründung oder generell an so einen Unternehmensaufbau rangegangen. Mal war es gut, mal war es schlecht. Aber auch, wie man über diese ganze Thematik denkt, und das kann man jetzt natürlich auf ganz viele Bereiche ummünzen, es ist ganz anders. Einfach, weil wir die Gesellschaft aus einem anderen Blickwinkel betrachten, als es jetzt zum Beispiel jemand tut, der Ü50, Ü60 ist und da schon sehr viel länger Erfahrung hat und auch vielleicht in so einem veralteten Gesellschaftsbild feststeckt.
Ich glaube auch, weil wir gesünder leben wollen. Wir wollen nicht dieses, ich bin um 8 Uhr auf der Arbeit und habe eigentlich um 15 Uhr Feierabend, habe aber noch die Aufgaben und ich habe den Druck, ich muss die jetzt noch machen und bin dann erst um 18 Uhr zu Hause. Ich glaube, unsere Generation versucht einfach, die bessere Work-Life-Balance hinzukriegen.
Du sprichst mit einer Unternehmerin, ich habe keine Work-Life-Balance. Da musst du mit Theresa weiterreden.
Ich werde Lehrerin. Also ich habe auch keine Work-Life-Balance. Ja, aber wenigstens versuchen wir es.
Wir versuchen es. Wir sind stets bemüht.
Wir versuchen es, aber wir haben es nicht.
Ja, auf unserem Grab wird stehen, sie waren stets bemüht.
Wenn ich meine Eltern mir angucke, also das ist ja Wahnsinn,
ja,
was die arbeiten oder auch meine Großeltern, was die gearbeitet haben.
Ja, glaube ich auch.
Wollen wir zurück zu den Bookboys?
Das wollte ich gerade sagen. Wir sind ja heute so abgeschaltet. Also ich überlege gerade, was soll ich in den Titel schreiben von dieser Folge?
Keine Ahnung.
Also das wird... Also das ist super. Ja. Für alle, die jetzt gerade zuhören und sich denken, was labern die da? Normalerweise sind wir ein sehr seriöser Podcast. Das werde ich heute dick und fett reinschreiben. In dieser Folge ist das nicht der so. Aber das wusste ich schon im Vorhinein, dass das heute so wird. Und das wollte ich auch.
Folgen braucht man ja auch mal.
Ja.
Also, dafür sind wir ja auch da. Wir sind ja keine CEOs und Unternehmer. Also ich besonders nicht. Ich bin arme Studentin.
Eine arme Studentin. So. Oh, das ist vielleicht noch ganz interessant. Der Markt wird ja teilweise überschwemmt von dunklen Bad Boys heutzutage. Haben wir, was würdet ihr sagen, haben wir mittlerweile eine Übersättigung an dunklen, reichen, emotional beschädigten Männern auf Bookstagram und BookTok?
Ja, ich glaube, das ist, also wenn ich jetzt mal mich dazu äußern soll, dann würde ich sagen, es gibt eigentlich wahrscheinlich in jeder Szene, bei jedem Trope, bei all den Sachen eine Übersättigung. So, ich meine, es kommen ja im Jahr so viele Bücher raus mit immer den gleichen Tropes. Es ist immer nur ein bisschen, wie soll ich sagen, abgehandelt. So, aber gleichzeitig ist es ja auch gut, weil Leute suchen dann ja so, ja auch so im Internet so Bücher wie zum Beispiel 50 Shades oder ja. After oder so etwas. Und von dem her glaube ich, es gibt so eine Übersättigung. Aber ist es wirklich so schlecht? Weil so bleiben eben dann die Leute in ihrem Milieu, in dem sie eben lesen. Und dann haben sie halt 5000 Mal Hardin Scott vor sich. Aber wenn es ihnen gefällt und sie Geld dafür ausgeben, dann gefällt es der Buchbranche sicher auch.
Also ich wünsche mir manchmal tatsächlich eher die Zeiten von vor 6 Jahren zurück, sage ich mal, wo man in die Buchhandlung geht und nicht erschlagen wird von dem zigtausendsten Buch, wo der Protagonist ein Stalker oder was auch immer ist und wo man auch mal nicht so ja, erschlagen ist von Neuerscheinungen. Und ich finde auch, das ist glaube ich auch sehr durch BookTok und Bookstagram bekommen, diese Übersättigung, weil immer nach Neuem verlangt wird. Also ich wünsche mir manchmal gern die Zeit zurück, dass ich auf Band 2 ein Jahr warten muss.
Ja, meistens jetzt nur mehr so 2 Monate.
Ja.
Sagen Verlage auch so, ja,
ja,
machen wir innerhalb von 2 Monaten, weil die Leute warten nicht mehr so lange.
Ja, und ich fände das halt schön, wenn es halt wiederkommen würde, weil dann hättest du auch mehr Zeit, andere Bücher zu lesen und wärst halt nicht dieser Übersättigung ausgesetzt.
Mich setzt das jetzt total unter Druck. Also mich setzt das total unter Druck, wenn ich sehe, also als Leserin, da ist eine Reihe und da erscheinen zum Beispiel 3 Bände im Abstand von 2 Monaten. Weil ich mir dann denke, okay, dann, wenn du jetzt anfängst, dann musst du das ja auch durchziehen. Ja. Weil du willst ja auch dann über die Bücher ja mitreden können, wenn gerade alle darüber reden und die meisten lesen das, wenn es rauskommt. Und wenn ich jetzt merke, okay, da sind 6 Monate zwischen oder noch mehr, dann weiß ich, okay, ich kann mir das Buch kaufen und ich habe Zeit, das zu lesen und bin trotzdem noch am Puls der Zeit in der Hinsicht.
Ja, so entstehen meiner Meinung nach auch die Riesensubs. Also ich zum Beispiel, ich habe so ein paar Buchreihen, ich liebe ja auch Farbschnitte. Ich bin ja ein absoluter Farbschnittliebhaber. Und wenn halt, ich sage jetzt mal, im Januar Band 1 rauskommt und im März Band 2 und dann im Mai Band 3 und ich habe Band 1 mit Farbschnitt, will alle mit Farbschnitt haben, aber ich habe aktuell keine Lust, das Buch zu lesen, weiß aber, ich habe irgendwann Lust, die Bücher zu lesen, dann habe ich 3 ungelesene Bücher bei mir rumliegen.
Ja, zumal ja auch die Industrie sehr clever ist und dann sagt, nee, den Farbschnitt, den gibt es ja nur in der ersten Auflage. Das heißt, du musst das Buch natürlich auch schnell nach Erscheinen kaufen oder am besten vorbestellen.
Mhm. Ne, ja, so kriegt man das auch künstlich,
eine künstliche Verknappung hoch, also Verkaufszahlen hoch dadurch. Ist natürlich wahnsinnig assi, aber wie gesagt, ich kenne ja auch die wirtschaftliche Sicht als Unternehmerin. Das ist wahnsinnig clever. Das so zu machen.
Wirtschaftlich und also das ist.
Das ist super.
Super ist das. Also die Perspektive verstehe ich total. Aber es ist halt. Also ich sage auch ganz ehrlich, super viele Bücher, bei denen ich weiß, okay, das sind keine Hype-Bücher. Also zum Beispiel die Bücher von Kira Groh musst du direkt kaufen, sonst kriegst du die nie wieder mit Farbschnitt. Aber es gibt andere Bücher von kleineren Autoren, die kriegst du noch wochenlang mit Farbschnitt.
Ja, gerade auch, wenn du durch Buchhandlungen läufst. Ja, erstmal eine Runde chillen.
Ja, wirklich. Wirklich, erstmal eine Runde chillen. Atme mal tief durch, geh mal ein bisschen Gras anfassen.
Ja, also auch gerade aus Autorensicht muss ich sagen, ich würde mir das genauso wünschen wie du, Mira, dass diese Zeiten einfach ein bisschen auseinandergezogen werden. Weil wir haben immer dieses Fast-Consuming, also dieses schnelle Konsumieren, immer und immer wieder, ne? Sei es durch TikTok, durch Instagram, bei sämtlichen Neuerscheinungen, sowohl in der Buchbranche als auch woanders. Es wird immer schneller konsumiert und man beschäftigt sich auch gar nicht mehr richtig mit den Büchern, finde ich, weil man direkt schon das nächste liest.
Ja.
Und ich als Autorin habe dann oft das Problem, wenn ich ein Buch fertig schreibe und ich weiß, es ist eine Reihe, und damit gehe ich an den Verlag und der Verlag sagt dann so, jetzt haben wir hier einen Plan, dann stehe ich unter Druck und muss die Reihe schnell fertig schreiben, damit die Bücher schnell veröffentlicht werden können.
Ja, also ich habe das jetzt in den letzten Monaten sehr stark am eigenen Leib aus der Blogger-Sicht gesehen. Ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben und war somit halt mit anderen Themen beschäftigt, mit anderen Büchern. Meine Vorbestellungen kamen natürlich trotzdem hier an. Und ich kam aber nicht zum Lesen. Das war halt, aber ich wusste, ich muss ein paar Bücher von denen halt lesen, damit ich halt weiterhin auf meinem Kanal aktuell bleiben kann. Oder aktuell leer bleiben kann. Ich habe übrigens einen Folgentitel.
Ja, yeah, hau raus.
Toxischer Konsum von Bookboyfriends.
Der ist strong.
Der ist strong, oder?
Der ist gut.
Bitte gerne.
Den nehmen wir, dann nehmen wir noch einen krassen Untertitel dazu. Und dann läuft das.
Vielleicht fällt der mir ja auch noch ein.
Ja, einfach so. Oder ich muss mal nochmal brainstormen, wenn wir dann da sitzen.
Vielleicht fällt der mir auch die nächsten Tage noch ein.
Also schreib das einfach so alles rein. Ich guck, was ich verwenden kann und dann am Ende.
Ich habe manchmal so Momente, dass auch bei Hausarbeiten, die ich im Studium schreibe, da sitze ich so am Schreibtisch oder ich sitze beim Essen und plötzlich fällt mir was ein.
Das habe ich auch häufig. Also die besten Podcast-Titel kommen mir, wenn ich Auto fahre. Tatsächlich.
Crazy.
Also das ist ganz crazy. Und ich habe sogar einmal angehalten an der Seite, habe mein Handy geholt, da habe ich das aufgeschrieben. Weil also, klar, ich rede ja immer relativ positiv im Podcast, ne, über auch inspirierende Dinge und Dinge, die man eben tun kann, um was besser zu machen. Einfach positive positive Entwicklung hervorzuheben. Und meine Titel sind immer so Skandaltitel in den Podcast-Folgen.
Ein bisschen Rage-Bait braucht man aber auch.
Also, wenn ich jetzt sage, weiß ich nicht, das Geheimnis hinter dem BookTok-Erfolg oder sowas, dann denkst du dir auch, ja, ist interessant. Und wenn ich dir sage, BookTok lügt, dann denkst du dir, warum lügt BookTok? Muss ich draufklicken?
Ja, absolutes Ragebait.
Ne, ist völlig, Ragebait, was völlig ist anderes. Einfach. Also ich habe auch mal getestet, generell bei Reels, so positive Hooks, oder Titel, die man draufsetzt. Klar sind die inspirierender, aber sie werden weniger geklickt.
Ja.
Deswegen, bei mir ist immer die Devise, Skandaltitel, aber inspirierender. Ja,
die Leute wollen Drama. Die wollen immer Drama.
Ja, immer.
Ja, aber wenn wir jetzt beim Thema Drama und Ragebait sind, was anderes sind doch Dark Romans oder generell so aufreibende Geschichten nicht.
In gewisser Weise schon. Das ist ja auch alles
Ragebait. Ne? Ja. Wir regen uns auf, wir wollen mehr davon.
Macht schon irgendwie so leicht süchtig.
Oh ja, also ich weiß gar nicht, ich erinnere mich dran und das klingt jetzt, ich hoffe, dass das kein potenzieller Geschäftspartner oder Kooperationspartner jetzt hört, aber es war vor 2 Wochen, und ich schwöre euch, ich hatte um 8 Uhr ein Meeting mit einem potenziellen Kooperationspartner. Und ich war eine halbe Stunde vorher, war ich fertig. Ich saß hier, ich habe Edits geguckt von James Hunter. Eins nach dem anderen. Und plötzlich gucke ich auf die Uhr, es war 8.05 Uhr. Und ich denke mir so, scheiße. Und ich kam deswegen zu spät zu meinem Meeting. Das muss ich tatsächlich aber dazu sagen jetzt. Auch wenn mich das wahnsinnig unprofessionell jetzt dastehen lässt.
Das ist mir tatsächlich heute ähnlich passiert. Und zwar, ich habe ja schon eben erzählt, meine For You-Page aktuell voll mit Heated Rivalry, mit den beiden Männern. Und ich saß heute beim Essen, heute Mittag, und habe dann auch so richtig Dump-Scrolling gemacht, durch die Edits durch. Plötzlich war es 10:50 und meine Schicht in der Schule beginnt um 1.
Geil. Oh, ich bin eigentlich kein Dumpscrolling-Mensch. Also ich habe mich so krass mit dem Thema Social Media beschäftigt. Voll. Ich nutze kaum noch Social Media. Also meine tägliche Social Media-Zeit ist eigentlich bei 15 Minuten.
Das ist krass.
Aber muss auch dazu sagen, ich habe meine Social Media-Kanäle an mein Team abgegeben. Also ich mache kaum noch auf Social Media was. Also alles, was Nachrichten angeht, was Posten angeht, das macht alles mein Team. Deswegen bin ich da auch relativ flexibel. Und am PC habe ich das aber nicht. Wenn ich YouTube aufmache und YouTube Shorts gucke, da habe ich diese Sperre nicht drin.
Wer guckt denn YouTube Shorts?
Und da bin ich zum ersten Mal, weil ich Instagram gesperrt habe am PC. Dann habe ich YouTube Shorts geguckt, einfach nur, weil ich wollte eigentlich Musik anmachen. So, weil mein YouTube Music nicht funktioniert hat. Dann habe ich YouTube angemacht, wollte Musik anmachen, habe ein Edit, so eine Vorschau gesehen und zack, war ich da drin. Und ich habe seit Monaten gedoomscrollt. Das war das erste Mal seit Monaten, dass ich da wieder gedoomscrollt habe.
Keine Ahnung. So.
Und das hat sich irgendwie gut angefühlt. Und auch im Nachhinein habe ich es tatsächlich nicht bereut. Weil ich mir dachte, komm, James Hunter, was willst du da bereuen? Aber ich glaube, das ist echt was, wo man sich bremsen muss. Auch gerade was unser Thema mit der Obsession angeht. Ich glaube, es hilft manchmal, sich hinzusetzen und klarzumachen, dass man, so toll das ganze Fangirling auch ist, ne, dass man das nicht übertreiben darf.
Ich begründe meine hohe TikTok-Bildschirmzahl immer mit, ja, das ist ja Arbeit. Ich muss ja Trends mitkriegen und sehen, was die großen TikToker machen, um halt eventuell Hype-Trains zu nutzen, die ich am Ende nicht nutze, weil ich scroll ja nur dumm rum. Aber die Begründung ist da.
Ja.
Aber ja, zu dieser Obsessionsgeschichte. Ich muss sagen, wenn ich so richtig obsessed bin mit irgendeinem Thema oder irgendeinem Buch, irgendeiner Serie, dann muss ich literally alles dazu wissen. Dann muss ich alle Hintergründe wissen, dann muss ich die ganzen Stars stalken. Und wirklich, ich piss mich dann selbst schon so an, weil ich so in dem drinnen bin und ja, einfach wirklich total obsessed bin mit dem alles heraushören und alles dreht sich nur darum, dass ich wirklich dann sehr froh bin, wenn ich wieder aus dieser Phase raus bin.
Ich glaube, wir haben alle unsere Ticks.
So?
Wir haben alle unsere Ticks, glaube ich.
Bridgerton.
Was das angeht.
Ich habe mich mit der Regency Era, wie es wirklich war, so beschäftigt. Ich bin so deep down ins Mittelalter gegangen. Also ich studiere auch Geschichte, deshalb, das passt.
Ah, okay.
Ich hatte eine 5 in Geschichte immer in der Schule. Sorry.
Das ist nicht schlimm, ich hatte häufig 4. Also ich bin nicht besser.
Nee. Ich habe in Geschichte immer hinten gesessen und an meinem Manuskript gearbeitet.
Mein Gott.
Ja. Das ist nicht schlimm. Aber ich habe eine gute Mitarbeitsnote bekommen, weil der Lehrer dachte, ich mache mir Notizen. So, eine Abschlussfrage habe ich noch an euch. Und zwar, wir haben ja jetzt ganz viel darüber geredet, was alles schlecht an den Bookboyfriends ist, ne? Und einfach, um nochmal ein bisschen positiver zu werden und auch die Folge positiv abzuschließen, welche Art von Bookboyfriends wünscht ihr euch denn in der Zukunft? Ich weiß, die Frage ist nicht ganz leicht. Fürs Protokoll, ich schaue gerade hier in sprachlose Gesichter.
ja, also du kannst auch anfangen, wenn du...
Ihr dürft auch gerne überlegen, also wir haben hier keinen Zeitdruck.
Nee, es ist schwierig. Mir fällt, also das, was mir halt am direkt jetzt gerade in den Kopf kam, war so weniger kontrollierend. Wenn man jetzt bei Dark Romans zum Beispiel ist, auch wenn Dark Romans natürlich auch ein bisschen davon lebt, aber so ein Tick weniger kontrollierend.
Total.
Als Beispiel.
Und ich fände auch, dass wir da Consent anhängen sollten.
Ja, auf jeden Fall.
Consent ist sowas Wichtiges und das wird so oft in Dark Romans vernachlässigt und ich finde das so, so schade. Und ich finde, also das würde ich mir
Konsens, weniger kontrollmäßige Sachen und redet doch mal ein bisschen miteinander.
Ja. Kommunikation Bitte. Ist so wichtig.
Also wirklich, also ich hasse dieses Third Act Breakup. wenn es nicht aus Dingen passiert, wie zum Beispiel, also wenn man, ich sag jetzt mal so, also ich habe jetzt zum Beispiel ein Buch gelesen, Out of a Leak, ist jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler fürs Ende. Also wer das Buch noch lesen will, es gibt einfach mal so 10 Sekunden, 20 Sekunden. Er zieht am Ende halt weg nach London und sie ist Lehrerin und muss halt in Deutschland bleiben. So, dass man da die Beziehung halt beendet, finde ich verständlich. Finde ich relatable. Aber wenn ich dann so ein Ding habe von diesem ganzen Fake-Dating zum Beispiel, sie merkt, sie hat Gefühle. In seiner POV wissen wir, er hat Gefühle. Ja, Digga, redet doch mal miteinander. Mach die Münder auf für andere Dinge.
Oh, Gott. Oh mein Gott. Ich habe jetzt wirklich kurz gebraucht, um das zu checken.
Ja, aber es ist doch so.
Bin ich diejenige, die ja so richtig, ich bin zu versaut in meinem Leben. Ich denke immer in die falsche Richtung. Ich habe mir den falschen Beruf ausgesucht.
Naja, das war auch gerade so gemeint. Also es war gerade auch so gemeint, ja? Ne? Es war so gemeint,
ach, schön, wie du gedacht hast. Wir verstehen uns richtig gut, Vera, glaube ich.
Ja, klar.
Schön.
Also ich komme gern öfter vorbei. Nee, aber das, also Kommunikation, Konsens, das sind, glaube ich, die zwei großen Ks, die wir brauchen, wenn Konsens überhaupt mit K geschrieben wird.
Weiß ich gar nicht.
Ich glaube, ja.
Konsens.
Theresa, du bist doch hier Korrektorin. Du
Konsens
warst sowas
mit K. Mit K. Also 99% ja. Sicher.
Ja. Wir lassen es einfach bei Konsens und Kommunikation. That would be great.
Ja, wobei ich es auch echt sexy finde, wenn Paare alleine durch ihre Blicke kommunizieren können.
Mhm. Ja, wenn jemand.
Das finde ich mega. Ich meine, es ersetzt natürlich nicht die andere Art der Kommunikation, also die verbale Art der Kommunikation, aber auch die nonverbale Art finde ich wahnsinnig hot.
Und wenn jemand, also ein AutorIn, das auch noch richtig gut schreiben kann, dass du wirklich, du liest diesen Abschnitt und denkst dir so, als wäre ich dabei gewesen. Als hätte ich daneben gestanden und die beobachtet.
Ja. Stell dir jetzt mal vor, wie es sich anfühlt, das zu schreiben. Da bist du noch mal näher.
Ja.
Da bist du in ihr und in ihm gleichzeitig in gewisser Weise.
Das hört sich wieder so komisch an.
Wir lassen das. Wir sind einfach heute...
Du wolltest uns dabei haben.
Ja.
Oh Mann, ey.
Wir blamen dich. Victim blaming. Ja. Da wären wir wieder beim Konsens.
Ja, oh Mann, ey. Okay, zum Abschluss der Folge. Habt ihr beide noch irgendwas auf dem Herzen, was ihr loswerden möchtet? Zum Thema Bookboyfriends, Obsession und so weiter und so fort.
Wenn ihr mit Bookboyfriends, wenn ihr die liebt, lasst es euch nicht ausreden. Es hat immer irgendwelche Gründe, warum man genau diese Person, wie sie geschrieben ist, liebt und mag und vielleicht aktuell nur an die denkt. Wenn es euch beschäftigt, dann versucht dahinter zu blicken, warum ihr genau diese Person gerade so verehrt und so obsessiv mit dem Charakter und dem Verhalten seid. Aber es ist immer noch eine Fantasie und die darf man egal wie in Büchern im Kopf ausleben.
Amen.
Amen.
Wunderschönes Abschlusswort für diese Folge. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich verlinke euch Miras Account und Theresas Account unten in den Shownotes. Und dann hören wir uns ganz bald zu einer neuen Folge von Sophia Spotlight.